Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Eine neue Woche und was für ein historischer Montag, denn heute am 18. Mai ist Gordon Schnieder zum rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten gewählt worden. Deswegen ist es der perfekte Zeitpunkt für eine neue Folge unseres VRM-Podcasts Korte und Rink. Und deswegen freue ich mich natürlich umso mehr, dass Mozart Karl Rudolf Korte aus Wien, aus seinem Urlaub, Zeit für uns gefunden hat, um an diesem Tag mit mir über Politik zu sprechen. Hallo, Herr Korte.
Ja, hallo, morgen. Man muss nicht nur dienstlich hier in Wien sein. Das ist immer interessant, habe ich auch häufig gemacht, haben wir auch, glaube ich, schon drüber berichtet. Man darf auch privat hier sein und das genieße ich natürlich. Und mit Mozartkugeln anzufliegen, das ist natürlich das Beste, was einem passieren kann.
Haben Sie im Prinzip ein Höchstsatz an Mozartkugeln, den Sie sich täglich in Österreich gönnen, oder wird der kurz ausgesetzt, wenn Sie schon mal vor Ort sind?
Wenn man mit Austrian Airline einfliegt, kriegt man ja die Kugeln. Und wenn man praktisch vorher sagt, dass das, wenn man morgens fliegt, gar nicht so gesund ist, dann geben die Nachbarn einem die Kugeln ab. Und insofern kommt man dann automatisch zu mehr. Es kommt immer auf die Erzählung an, ne? Und die Erzählung den anderen gegenüber stimmt so, dass ich ganz viel davon profitiert habe. Und das nutze ich natürlich hier auch, weil Mehlspeisenland, das ist ja mein Land in vielerlei Hinsicht.
Das heißt, Sie gehen morgens im Hotel von Tisch zu Tisch und machen den Leuten die Mozartkugeln madig?
Das nicht, aber man kann schon mal diese Kaiserschmarrn-Option oder andere Mehlspeisen-Optionen wählen, die es hier mittlerweile auch to go gibt, was wirklich kurios ist, was auch nur in dieser Stadt so ausgeprägt gibt. Aber diese Stadt hat einfach auch nicht nur internationalen Flair, ein bisschen mehr Prunk als auch das VRM-Gebäude, gebe ich jetzt mal zu. Hat aber auch schon was Weitsichtiges über, wenn wir uns erinnern, wie die Regierungsbildung hier zustande kam, praktisch zwischen einer großen Koalition plus einem dritten Partner, ne, den NEOS. Und wir sind ja gar nicht so weit davon entfernt, dass die GroKos bei uns auch so viel an Größe verlieren, dass sie am Ende noch einen dritten Partner dazu brauchen. Nicht nur im Ampelformat, sondern als GroKo-Format. GroKo plus ein Partner. Ne? Und das wird ja hier schon vorgelegt.
Wo allerdings für eine GroKo die Welt noch in Ordnung ist, ist in Rheinland-Pfalz, denn dort haben CDU und SPD im Vergleich zu anderen Konstellationen noch eine satte Mehrheit. Und deswegen würde ich gerne den Hörern auch zurückspielen, dass wir ja in der vorletzten Folge gefragt haben, ob denn die GroKo in Rheinland-Pfalz besser arbeiten würde und eine bessere GroKo wird als die in Berlin, wenn man dort von einer GroKo noch sprechen mag, wenn man sich die Mehrheitsverhältnisse anguckt. Und interessanterweise haben 100%, Herr Korte, unserer Hörerinnen und Hörer gesagt, dass das in Rheinland-Pfalz besser laufen wird als in Berlin.
Das ist geradezu geschäftsschädigend für Sie, weil Sie ja immer davon ausgehen, dass das spektakulär scheitert, schlecht ist, von Krise zu Krise und Sie praktisch mit dem Mikro und mit dem Laptop immer daneben stehen, wenn gerade was scheitert und kaputt geht und das praktisch dann in diesem Alarmismus in den VRM-Stil übersetzen. Das ist so ein bisschen die traurige Meldung, dass die meisten davon ausgehen, dass es eben politisch-kulturellen, ja geradezu bürgerlich, langweilig, vielleicht auch altbürgerlichem Stil öffentlich und nicht öffentlich zu trennen, in Rheinland-Pfalz weitergeht. Und dass die Vorboten waren ja schon gut, dass die beiden Spitzenkandidaten sich schon lange mit Vornamen benennen und die Koalitionsverhandlungen sind still und geschmeidig offenbar verlaufen. Ich sage Ihnen, schlechte Zeiten voraus für die Zeitung.
Wobei ich das auf Bundesebene, Herr Korte, das wieder Ihre schon häufig formulierte Täter-Opfer Umkehr, denn ich glaube, dass die Große Koalition dort uns ja den Anlass gibt, um darüber zu berichten. Und offensichtlich in der Erwartungshaltung der Hörer ja in Rheinland-Pfalz eventuell nicht so viel Anlass geben wird.
Ja, manchmal sind natürlich die Journalisten selbst auch Täter, ne? Dass sie ein bisschen das eine oder andere an Informationen weitertragen, was man vielleicht nicht weitertragen sollte. Ein bisschen für Fotos sorgen, die auch vielleicht nicht öffentlich werden sollten. Also man kann sich auch beteiligen am Unfrieden, man kann professionell Unfrieden stiften. Das ist natürlich nicht der Alltagsjob der Allgemeinen Zeitung oder der Wormser Zeitung, das will ich hier nicht unterstellen. Aber das bietet immer einen Ausweg, den sie noch hätten, ne? Wenn das hier zu langweilig wird in Mainz. Ne?
Aber man muss ja dazu sagen, das haben wir schon häufiger diskutiert, wir zwei, und das ist einer der Punkte, bei denen wir uns, glaube ich, noch nie einig geworden sind, dass Informationen, die nicht öffentlich werden sollten, natürlich schädigen können, wenn sie durch Medien öffentlich werden, aber die Information wird dadurch ja nicht falsch. Also frage ich mich, Herr Korte, also es gibt ja den Vorgang.
Ja, das stimmt. Das ist Ihre traditionelle Argumentation dazu. Aber es gibt natürlich auch ein Staatsbewusstsein, was man als Chefredakteur auch haben sollte. Und zum Staatsbewusstsein gehört vielleicht auch dazu, dass es dann die Information, die zwar zutreffend ist, aber nicht wirklich problemlösend hilft und am Ende den Druck auf die Demokratie erhöht, die Ränder stärker macht. Und das wollen Sie doch auch nicht.
Ich will die Ränder nicht stärker machen, aber es ist die Frage, ob Medien problemlöser sein müssen.
Ja, aber Sie können schon in den Optionen, die Sie aufzeigen, also die Möglichkeitsräume, Lösung A, Lösung B, Lösung C, schon mal nebeneinander stellen und nicht nur schwerpunktmäßig, wo es sich verhakt. Das ist ja das Konstruktive, was durchaus Medien auch leisten können. Also ich erfahre so viel, weil ich ja ganz viel erlesen im Beruf, was man, wie man Wissen anreichert, über Lesen, über Auswege, beispielsweise in der Steuerpolitik, in der ich gar keine Ahnung habe, aber da sind immer wieder originelle Konstruktionen in einer Paketvorstellung, die mir sofort einleuchten, die ich natürlich nur über Informationen gewinnen kann. Und das würde ich mir manchmal wünschen, dass das so recherchiert ist, dass man die verschiedenen Lösungen zumindest nebeneinander sieht. Und aber ich erkenne an, dass Sie lernfähig sind. Insofern sind Sie ein guter Demokrat, weil das ist ja der Unterschied zu Autokraten. Man ist lernfähig. Sie sind im Führungsstil nicht immer demokratisch, das unterstelle ich Ihnen ja immer, wenn Sie da so autoritär durch das Haus laufen. Ist ja keine dienende Führung, die Sie irgendwie vermitteln, aber von den Inhalten durchaus schon.
Ich glaube, Herr Korte, Sie müssen einfach mal einen Tag Praktikum machen bei mir.
Ja.
Ja, also ab, dass ich mal einen Praktikanten habe und einfach mal mitlaufen, um das mit dem Alltag abzugleichen.
Das stimmt. Ich hatte ja einen Sonderalltag, 2 Tage im Bus. Das Problem war, Sie waren ja auch der Fahrer. Insofern war ich ja willenlos praktisch gefangen. Das war insofern ein ganz typisches Modell, glaube ich, Führungsmodell. Aber das stimmt. Wechselseitige Praktika helfen natürlich. Das ist Feldforschung pur, ne?
Wenn Sie das nächste Mal auf den Malediven sind, würde ich mein Praktikum bei Ihnen anmelden und dann gerne mein Praktikum bei
Ja, okay, gut.
Blicken wir auf Rheinland-Pfalz, Herr Korte. Ja. Letzte Woche schon wurden die Kabinettsmitglieder von SPD und CDU benannt und wie Sie es in weiser Voraussicht schon vorausgesagt hatten, hat die SPD auf Erfahrung gesetzt und die CDU konnte nicht auf Erfahrung setzen, weil wenig Regierungserfahrung da war. Fangen wir mal mit der CDU an. Am meisten für Verwunderung in der öffentlichen Betrachtung gesorgt hat die Position der neuen Bildungsministerin, weil das ja tatsächlich Wahlkampfthema Nummer 1 gewesen ist, wofür sich auch Gordon Schnieder sehr eingesetzt hat und womit ja auch zum Teil die CDU zumindest in der Wahrnehmung die Wahl gewonnen hat. Und dort sind die Christdemokraten aber nicht in Rheinland-Pfalz fündig geworden, sondern haben mit Dr. Ute Eiling-Hüttig eine Bildungspolitikerin aus Bayern ernannt. Ist das aus Ihrer Sicht außergewöhnlich, dass man bei so einer Schlüsselpersonalie niemanden aus Rheinland-Pfalz gefunden hat?
Ja, das ist außergewöhnlich, das ist überraschend. Muss aber kein Nachteil sein für die Inhalte, die die CDU damit übersetzen möchte. Aber das Erwartungsmanagement war natürlich ein anderes. Ein zentrales Thema ist zwangsläufig bei Landtagswahlen, Bildung, Bildungsfragen, Finanzierungsfragen, innere Sicherheit, solche Dinge, die eine große Rolle spielen. Und dann geht man davon aus, dass man auch in Personen denkt, wie man das am Ende übernehmen kann. Die Thematik selbst übernimmt immer der Spitzenkandidat, der sehr viel zu Bildungsthemen gemacht hat, aber auch sehr viel zu Gesundheit, aus meiner Wahrnehmung zumindest. Und dann geht man davon aus, dass es am Ende so eine Übersetzungsleistung gibt, dass er in Personen denkt, die das dann auch ausfüllen können. Das war ganz offensichtlich nicht der Fall. Nun ist sie jetzt keine CSUler als Bayerin, sondern sie ist eben eine Westfälin, ne? Insofern Landsmännin von mir, praktisch kann man sagen, die so eine Migrationserfahrung offenbar in Bayern gemacht hat, natürlich an einem der schönsten Orte da am Starnberger See und eben inhaltlich bildungspolitisch dort aktiv war. Insofern wirkt es wie so eine geliehene Expertise, die man in Rheinland-Pfalz jetzt ausprobiert. Und sie hat sich ja zu Recht auch bei den ersten Statements noch nicht auf irgendwelche Inhalte eingelassen, weil sie erstmal sich einarbeiten möchte, was auch fairerweise man jedem gestatten sollte. Aber überraschend ist es natürlich, dass die CDU in Rheinland-Pfalz mit ihrem zentralen Thema offenbar keinen hatte. Und wir müssen ja bedenken, wie stimmen Fraktionen am Ende zu einer Regierung, nicht nur wie wird sie parlamentarisch mitgesteuert, sondern auch die Abstimmungswerte für Ministerpräsidenten und für andere. Da muss ja eine Fraktion befriedigt sein. Also wie ist die Fraktion eingebunden in die Personalrochaden, die die Parteien zur Regierungsbildung angestellt haben?
Dann stellt sich natürlich die Frage, wie Sie es angesprochen haben, sie kommt aus Bayern. Bayern steht jetzt für eine bessere Bildungspolitik, zumindest was das Ranking angeht, als Rheinland-Pfalz. Aber was ist denn Ihrer Erfahrung nach der Gestaltungsspielraum einer Bildungsministerin, wenn man jetzt zugrunde legen würde, naja, sie kommt aus einem Bundesland, wo es besser läuft, in ein Land wie Rheinland-Pfalz? Muss man auch immer mit bedenken, Rheinland-Pfalz, auch immer getrittelt in Rheinland, Rheinhessen und Pfalz, also andere Begebenheiten als zum Beispiel Bayern. Gehen Sie davon aus, dass jetzt in die rheinland-pfälzische Bildungspolitik ein bajuwarischer Einzug eingehalten wird oder kann man das eigentlich gar nicht übertragen?
Innerhalb einer Legislaturperiode grundsätzliche Dinge bildungspolitisch zu ändern, das wird gar nicht funktionieren. Aber man bringt natürlich eine Grundidee mit, auch eine Machtposition, die sich ja nicht aus dem ableiten lässt, was man im Organigramm verdeutlicht, sondern was andere einem an Macht zuschreiben. Das ist ja das. Und die Zuschreibung ist, dass sie jetzt Kompetenz aus Bayern bildungspolitisch mitbringt und man erwartet, dass sie das eine oder andere an dieser Kompetenz jetzt übersetzt. Aber wie ist das machbar? Also ist die Frage, welche Ressourcen stehen zur Veränderung überhaupt bereit? Man muss im Kooperationsvertrag genau nachlesen, auf was hat man sich verständigt. Wir haben gesehen, durchaus 1,5 Jahre Sven Täuber, der hat durchaus Wind in die Bildungspolitik gebracht. Im letzten Jahr hatte nur 1,5 Jahre Zeit, hat auch bundespolitisch, ist in allen bundespolitischen Zeitungen, hat er eine Rolle gespielt, hat sehr schnell eine Rolle gespielt, die bundespolitisch wahrgenommen worden ist, mit Akzenten, auch eben mit Dingen, diese Überraschungstests oder wie heißen die nochmal, abzuschaffen in der Schule.
Angekündigte Überprüfung.
Ja, sowas. Und so, und da, also es gibt schon Spielraum. Eine Grundsatzfrage, woher kommen Erzieherinnen und Erzieher? Wir sehen, überall werden Kindergärten gebaut in den Kommunen, aber die Erzieher fehlen. Eine Grundsatzfrage ist, warum werden die Ausbildung von Erziehern, warum finanzieren wir das nicht staatlich? Das sind eine der ganz wenigen Ausbildungsberufe, bei dem die erst, ich glaube, im allerletzten Jahr ein paar Cent bekommen. Wieso wundern wir uns dann, dass es keine Erzieher gibt? Also man kann auch strukturell, wenn man dafür die Gesetze auf den Weg bringt, durchaus auch in den kommenden Monaten schon etwas ändern. Und entlang der Koalitionsvereinbarung auch. Aber die Wahrnehmung ist erstmal, dass sie einen Kompetenzvorsprung hat, was sie im Arbeitsalltag erstmal helfen kann, öffentlich, auch gegenüber den Medien. Aber den muss man natürlich dann auch absichern über Prozesse, die man schnell sich aneignen muss, wie eben die Mechanik in so einem Ministerium in Rheinland-Pfalz läuft.
Welche Rolle spielt denn aus Ihrer Sicht der rheinland-pfälzische Stallgeruch, den man auf Landesebene haben kann oder in Ihrem Fall, den sie ja nicht haben kann, weil sie eben aus einem anderen Bundesland kommt? Ich blicke jetzt auf die letzte Ampelperiode. Da wurde ja dann, nachdem Alexander Schweizer Ministerpräsident wurde, hat er sich Dörte Schall ins Kabinett geholt, die ja auch aus einem anderen Bundesland gekommen ist. Und dort war ehrlicherweise nicht nur von mir die Wahrnehmung, dass das etwas gedauert hat und manche sagen sogar, dass sie bis zum Ende hier nicht angekommen ist. Ja. Weil ich eben schwer einleben konnte. Was spielt genau das aus Ihrer Sicht für eine Rolle?
Das ist ja praktisch Ihre Alltagserfahrung. Sie kommen ja nur mit Ihrem Wissen auch nicht weiter. Sie wissen ja, wen Sie wann wie anrufen, wen Sie wo wie treffen. Wer Ihnen vielleicht auch, ohne nachgefragt zu haben, einfach Informationen zuspielt. Sie haben ja einen gigantischen Wissensvorsprung. Sie tun immer hier so auf unschuldig. Aber in Wirklichkeit kennen Sie alle Abgründe. Die laufen bei Ihnen praktisch zusammen. Das ist praktisch ein Flut an Abgründen, die sich bei Ihnen täglich sammelt, aus denen Sie mal was machen, nicht machen. Und so braucht man Verbindung. Sie müssen übersetzt in die parlamentarischen Alltagssituationen Mehrheiten machen. Und dazu brauchen Sie einen permanenten Informationsfluss, eine Vertrauenszuspielung von Personen, die Sie kennen, in den Netzwerken der rheinland-pfälzischen Tiefen und Untiefen der Schulpolitik, der Bildungspolitik. Die hat diese Frau überhaupt nicht. Also das ist ganz schwer, sich erstmal zu erarbeiten, weil egal, was ich jetzt vorhabe, ich muss wissen, mit wem ich es zu tun habe, mit welchen Widerständen ich zu rechnen habe. Das kann man sich anlesen, das kann das die neue Mannschaft ihr alles beibringen, aber das dauert. Und das ist natürlich Teil des Erfolgs, dass ich erahne, was ich überhaupt erreichen kann. Und dazu muss ich Netzwerke bilden über Personen. Das ist auch gut so, dass so Politik läuft und nicht nur einfach nach mathematischen Prinzipien von Mehrheit, weil wir dadurch auch eine Gewissheit haben, dass sozialer und gesellschaftlicher Frieden erhalten bleibt, weil wir die vielen Player kennenlernen, die einzubinden sind. Aber wer sind die wichtigen Player in Rheinland-Pfalz, unabhängig von dem, dass sie auf dem Papier stehen? Das muss man erst kennenlernen. Also die Frau mit großem Respekt, wenn man sie beobachtet, muss ich das alles erst mühevoll erarbeiten. Also ich rechne jetzt mit den nächsten Monaten nicht da, dass das schon gleich ein Gesetz nach dem anderen kommt.
Es ist ja ohnehin eine der spannenden Fragen jetzt im Bildungsministerium. Es ist ja im Zuschnitt gleich geblieben. Andere Ministerien haben ihren Zuschnitt ja zum Teil wesentlich verändert, bis hin zu dem neuen Ministerium von Sven Täuber, Kommunen, Wohnen, Bauen und Kultur. Mir hat jemand erzählt, dass in der Fachebene der Landesregierung in den Ministerien jetzt bis zu 800 Mitarbeiter quasi neu zugeordnet werden, weil es eben neue Zuschnitte gibt. Deswegen muss man sich ja ohnehin erstmal vergegenwärtigen, wann denn die neue Landesregierung auf diesen Fachebenen arbeitsfähig ist bzw. sich gefunden hat, weil ja. Die ja nicht vom Tag 1 an im bestehenden Korsett arbeitet.
Ja, das genau, das dieses Organisationstechnische ist nicht zu unterschätzen, weil es natürlich mit Menschen zu tun hat, die jetzt von dem einen in das andere Gebäude umziehen und dann wissen wir gleich, dass das Momentum, wie man arbeitet, sehe ich ja bei Ihnen auf dem Berg mit diesem Prunkbau der VRM, da lässt sich natürlich wie eine Residenz alles beobachten und
Eben haben Sie gesagt, wie
am Hofe praktisch allwissend, genau, das, so dass wenn Sie jetzt unten in der Stadt von dem einen ins andere Gebäude ziehen, dann haben Sie noch, wissen noch nicht mal, wie der Name des Ministeriums wirklich heißt. Das erleichtert erstmal den Staat nicht unbedingt, aber man kann schon sagen, gerade bei dem neuen Täuber-Ministerium, das ist sehr interessant, es ist nicht nur einfach zusammengewürfelt, verschiedene Ressorts, es ist eigentlich demokratiepolitisch aus meiner Sicht das Schlüsselressort. Weil wir oft hier über Daseinsvorsorge gesprochen haben, wie funktioniert dieser Staat überhaupt noch, für den ich Steuern zahle? Wo klappt was, wo klappt es nicht? Wo ist er für mich da, wo ist er nicht für mich da? Diese Nachfragen auch der Bezahlbarkeit spielen natürlich eine große Rolle bei der Frage, wie wohne ich, wie miete ich und unter den kulturellen Voraussetzungen, wie gehe ich mit Vielfalt, mit Unterschiedlichkeit aus? Das finde ich sehr, sehr original. Also Demokratieorte, die eine große Rolle in unseren Gesprächen spielen, werden praktisch über dieses Ministerium als öffentlicher Raum infrastrukturell neu gestaltet. Dafür sollte Geld da sein, um Begegnungsorte für Demokratie zu haben. Das ist für mich insofern ein wirkliches, neu geschaffenes, sehr, sehr interessantes neues Landesministerium.
Ich bin tatsächlich auch sehr gespannt, wie sich das Ministerium findet und dann in die Arbeit umsetzt, weil man darf nicht unterschätzen, dass da ja auch viel Geld drin steckt. Weil beim Thema Kommunen, Wohnen und Bauen,
genau.
Tue jetzt in Rheinland-Pfalz weniger, aber da fließen viele Fördermittel rein. Also da ist tatsächlich vom Ansatz her eine Menge Gestaltungsspielraum.
Ja, und die Gestaltung praktisch der Kommunen überhaupt wieder auf zumindest auf Null zu stellen, weil es muss ja irgendeine Form von radikaler Entschuldung her. Sonst ist ja ein Bürgerbewusstsein, was sich auslebt durch Demokratieorte des Treffens, durch Gespräche, durch Zufriedenheit vor Ort, in der sich Demokratie täglich geradezu anschaulich entwickelt, ist ja nicht machbar unter diesen Rahmenbedingungen kontrollierter Haushalte, in dem nur Pflichtaufgaben, sogenannte Pflichtaufgaben, dann wahrgenommen werden. Da muss man, da insofern ist das wirklich eine Schlüsselvariable, um Zufriedenheit mit dieser Demokratie und Stärkung der politischen Mitte hinzubekommen, über dieses Ministerium. Deswegen, meine Erwartungshaltungen sind gigantisch. Man soll auch Minister nicht überfordern, aber dieses Ministerium ist radikal interessant.
Sind Sie der Meinung, dass Sven Täuber das stemmen kann? Er hat da bisher als Lehrer und Bildungsexperte war der Weg in das Bildungsministerium ja der logische Schritt, wo er sich ja auch fachlich für qualifiziert hat. Jetzt hat er dort, wie Sie es ja auch beschrieben haben, schon eine gute Arbeit gemacht und sich wahrscheinlich, so interpretiere ich das aus SPD-Kreisen, ein weiteres Ministeramt verdient, um sich dort zu bewähren, aber jetzt erstmals in einem fachfremden Feld und dann auch noch in einem neuen Ministerium mit so viel Gestaltungsspielraum. Das ist ja tatsächlich für jemanden, der bisher immer in seinem Heimathafen thematisch geschwommen ist, eine große Aufgabe.
Das stimmt, aber wenn man ihm zugehört hat, hat er so ein avantgardistisches Spürgefühl für gesellschaftliche Innovation. Und das braucht man, glaube ich, gerade für die neue Herausforderung. Und so wie ich es einschätze, machtpolitisch innerhalb der Fraktion hat er große Rückendeckung, innerhalb der SPD große Rückendeckung. Das braucht man, wenn man was Neues stemmen soll. Ich bin da ziemlich sicher, dass so ein Demokratiebotschafter, so ist er bisher ja aufgetreten, geradezu aufblüht in diesem neuen Amt. Auch in der Kombination eben mit dieser Überschrift Kultur, weil das ist ja die Vernetzungsformel für alles. Und wenn er dann von seiner Kollegin Doris Ahn noch das nötige Geld bekommt für diese Entschuldung der Kommunen, dann ist das ein sehr beeindruckendes neue Jobbeschreibung, die eben vielleicht auch dann von den ein oder anderen Landesregierungen übernommen wird, weil in dieser Kombination gibt es das ja so überhaupt nicht.
Die Kombination kann natürlich auch deswegen fruchtvoll werden und so wie ich aus SPD-Kreisen höre, ist man auch genau deshalb mit dem Kabinettszuschnitt so zufrieden, aufgrund dieser Achse des Finanzministeriums. Das im Prinzip ja sehen wir auch am Bund, also ohne den Finanzminister oder in dem Fall die Finanzministerin Doris Ahn wird wenig gehen und die CDU kann auch nicht ohne Zustimmung der SPD kostspielige Dinge durchsetzen. Dann aber in der Achse Kommunen, das was Sie schon beschrieben haben, die einen haben das Geld, die anderen haben das Feld, wo man das umsetzen kann und dazu noch Wirtschaft als zentrale Achse der Weiterentwicklung auch in diesem neuen Zuschnitt. Das stimmt viele in der SPD sehr zufrieden, dass diese drei machtvollen Ministerien in dieser Achse, die dann miteinander arbeiten können, alle bei den Sozialdemokraten gelandet sind.
Ja, und Doris Ahn hat auch was Ringhaftes, finde ich. Ne? Ja, weil man doch, sie hat sich so eine Autorität aufgebaut, dass man, glaube ich, auch ein bisschen Mut braucht, um mit ihr zu verhandeln, weil man genau das Gespür hat, dass sie sehr gut mit dem Geld umgehen kann und es nicht einfach an jeden gibt. Auch gute Begründung und sie hat sich da eine sehr besondere Autorität erarbeitet und das ist ja, denke ich, bei Ihnen auch, bis man da mal einen Termin bei Ihnen bekommt, muss man lange warten und man sie muss sich gut vorbereiten. Um überhaupt irgendwie nicht nur vorgelassen zu werden, sondern irgendwie dann Bittsteller zu sein. Das ist für einen Finanzminister oder für eine Finanzministerin eine sehr, sehr gute Rolle. Denn das ist ja die Rolle, professionell als Finanzminister sekündlich immer Nein zu sagen, weil alle wollen immer was von einem. Und wenn man da sich so eine Autorität erarbeitet hat, ist das für so ein Amt richtig gut. Und ja, das sehe ich bei Ihnen eben auch. Insofern ist es ja, eine Sondermöglichkeit, dass ich hier mal diese Dinge überspringe und dass ich dann einfach mit Ihnen einfach einmal in der Woche reden darf. Ne?
Wobei man jetzt wahrscheinlich in der SPD auch Leute finden würde, die sagen würden, wahrscheinlich hat Dennis Rink was Ahnenhaftes und nicht Doris Ahn was Ahnenhaftes. Das kann man jetzt in der Kausalkette wahrscheinlich unterschiedlich besetzen.
Bei allen Namen, die wir nennen, am Ende entscheidet der Ministerpräsident. Ministerpräsidentendemokratie ist das, was in der öffentlichen Wahrnehmung eine Rolle spielt, was auch in 5 Jahren bei der nächsten Wahl eine Rolle spielen wird. Wie schätzt man Schnieder dann ein in 5 Jahren? Hat er das gemeistert? Erwartet man Zukunftsfähigkeit von ihm für neue Felder? Darum geht's. Nur der Ministerpräsident ist der Regel derjenige, der bekannt ist und der Herausforderer ist in der Regel unbekannt. Nehmen wir mal an, es wäre Schweizer beim nächsten Mal, der wieder antritt, ist er natürlich noch, hat noch Bekanntheit aus dem alten Jobbeschreibung. Das wäre ein Riesenvorteil natürlich, wenn man dann antritt.
Ein Gedanke noch zur SPD, bevor wir noch abschließend zu Gordon Schnieder kommen. Hat es Sie überrascht, dass die SPD-Minister mit Vieren auch weiterhin im neuen Kabinett vertreten sind, die vorher auch schon Minister waren und natürlich Sabine Betzing-Lechtentäler, deren Wechsel ins Kabinett aus meiner Sicht jetzt automatisch erfolgt ist, weil sie eben Parteivorsitzende und Fraktionsvorsitzende war? Oder hätten Sie eher damit gerechnet, dass zumindest auf einem Ministerposten jemand aus der Fraktion nochmal ins Kabinett rückt, damit man zumindest eine Art von Wechsel auch signalisiert in eine Fraktion hinein?
Ja, das gibt die beiden Sichtweisen, dass man sagt Neuanfang mit neuen Personen. Es gibt die Ziellogik, Fraktionen einzubinden, machtpolitisch, damit man da auch Unterstützung hat. Es gibt die Ziellogik auf Erfahrung zu setzen in einem Kabinett mit CDU-Ministern, die keine Erfahrung haben können, auch kein Wissen haben können, weder in der Sache noch im Prozesshaftigkeit des Politikmanagements. Und wir sehen gerade in der Großen Koalition in Berlin, dass da eine Prozesshaftigkeit überhaupt nicht besteht. Da wuselt jeder vor sich hin und man wundert sich, dass überhaupt am Ende was zustande kommt. Es kommt ja durchaus was zustande, aber es wird dann so hingestolpert. Deswegen kann man sagen, da ist die Erfahrung jetzt dagegen gesetzt. Aber ich erkenne zumindest bei den Staatssekretärinnen und Staatssekretären, dass da eine Dynamik ist, die Fraktion einzubinden, Jüngere einzubinden, auf der Ebene allemal. Und das kann.
Und Worms ist ja künftig auch vertreten.
Ja, genau. Das muss man.
Das war wahrscheinlich für Ihre Befriedung.
Ja, natürlich. Ich finde das absolut angemessen.
Jetzt, wo Sie schon kein Wissenschaftsministerium bekommen haben, mussten
Sie ja. Ja, und Sie sind kein Regierungssprecher geworden. Wir haben beide verloren. Ne? Ja.
Was also bleibt uns eigentlich nur uns?
Ja. Ja, man muss setzen auf die kommenden 5 Jahre. Das ist ja bei Ihnen einfacher, weil Sie ein junger Mann sind. Aber klar, oder Sie müssen praktisch dieses bayerische Modell, das Starnberger Seemodell fahren, dass man Sie ruft in eine andere Landesregierung. Kann natürlich auch passieren.
Dafür bin ich zu Heimat verbunden und dafür bedeutet mir natürlich auch der Podcast mit Ihnen, Herr Korte, zu viel. Und wenn Enttäuschungen im Leben immer so enden, dass es dann bei einem Podcast mit Ihnen bleibt, dann ist das ja alles leichter zu ertragen, oder?
Ach, das war eine sehr schöne Formulierung. Das muss ich einfach so stehen lassen.
Was erwarten Sie denn von Gordon Schnieder in den nächsten Jahren? Er hat ja einen Wahlkampf gewonnen, der sich im Laufe des Wahlkampfs mehr dadurch ausgezeichnet hat und ihm auch zugute geschrieben worden ist, dass er sehr an den Themen orientiert war und auf einer sachlichen Ebene unterwegs war. Das wird natürlich aber im Amt mit eventuell steigendem Stress und steigenden Konfliktfeldern vielleicht schwerer durchzuhalten zu sein. Was erwarten Sie von ihm als Ministerpräsident?
Ja, die Erwartung ist hoch, ne? Denn an Problemen gibt es in Rheinland-Pfalz einiges, was man lösen sollte mit so einer klaren Mehrheitsstruktur einer großen Koalition. Kann man das auch stemmen? Aber vom Typus her ist er eben einer, der technokratisch agiert hat, der ausgleichend auftritt, im klassischen altbürgerlichen Sinne, das Öffentliche von dem Nicht-Öffentlichen und Privaten trennt und trennen will, der einfach Dinge abarbeitet, so im Modus, was kommt auf mich zu, ich werde das jetzt abarbeiten, der das freundlich macht, der das integrierend machen wird, das sind so die Erwartungshaltungen. So ist er bisher in der Öffentlichkeit aufgetreten und das ist die Frage eben unter dem Stress, dem Druck, dem Tagesauseinandersetzung, ob er so bleiben kann, ob er sich stressen lässt, ob er deshalb unruhig wird, ob er vielleicht auch grantiger dadurch wird als Verhandler, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Andererseits in dieser Rolle ist er natürlich erstmals dabei. Andererseits hat er natürlich als Parlamentarier und Fraktionsvorsitzender auch natürlich schon viel politische Erfahrung gesammelt und unter Stresssituationen musste er auch Entscheidungen fällen. Ich glaube nicht, dass er sich da fundamental als Typus verändern wird.
Was natürlich aber auch dazugehört, ist eine gewisse Härte in den eigenen Ellenbogen und eine Einsatzfreudigkeit, wo ich gespannt bin, weil sich die bisher aus meiner Sicht bei ihm tatsächlich immer nur hinter geschlossenen Türen gezeigt hat. Zum einen in den Verhandlungen mit Alexander Schweizer, da wird es ja auch zu ein paar kritischen Momenten gekommen sein, aber ich muss immer wieder daran denken, wie er damals sich in Position gebracht hat in das Amt des Fraktionsvorsitzenden. Das war ja alles andere als freiwillig, als Christian Baldauf damals diese Ämter aufgegeben hat. Und es war ja schon so, dass Gordon Schnieder im Hintergrund Mehrheiten organisiert hat und hinter geschlossener Tür ja dann Christian Baldauf gesagt hat, so, jetzt gibt es entweder eine Kampfabstimmung oder es geht so nicht mehr. Das heißt, er scheint offensichtlich auch anders zu können, was ich jetzt aber ausdrücklich nicht negativ meine, weil ich glaube, dass Spitzenpolitiker auch auf Landesebene solche Facetten brauchen. Ansonsten kommt man in der Regel nicht in solche Ämter.
Ja, deswegen soll man es nicht davon irreleiten lassen, dass es so ein Niederschmusen im Wahlkampf gab, wechselseitig Parteienwettbewerb ja fast schon ausgehebelt war. Man hat so sehr freundlich miteinander agiert, unterschiedliche Lösungen und Probleme vor sich hergetragen. Aber ohne ein Grad von Ruchlosigkeit kommt keiner in die Spitzenpolitik. Und diese Ruchlosigkeit wird er auch haben und im richtigen Moment einsetzen, sonst kommt er nicht dahin, dass es klar ist. Aber trotzdem, welchen Führungsstil hat man auch in den Gremien? Ist man eher der Moderator, der Widersprüche versucht zu umarmen und ausgleichend zu agieren, den Kuchen größer zu machen, oder ist einer sehr stärker so neodirigistisch, breitbeinig, laut? Das glaube ich einfach nicht, dass er in diese Richtung tendieren wird. Das sind ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die sich da einbieten. Aber ist richtig, unterschätzen im Sinne von Spitzenämtern, wie man da hinkommt, auch über Leichen zu gehen, um es mal sehr zugespitzt zu sagen, das ist, glaube ich, das ist der Alltag, den soll man nicht verkennen. Und das braucht man natürlich auch. Man muss permanent priorisieren in diesen Ämtern, was ist jetzt das Wichtigste, aus welchen Gründen auch immer. Das kann ein parteipolitisches Motiv sein, das kann ein sachpolitisches Motiv sein. Aber ich muss priorisieren und dazu brauche ich auch eine Härte.
Deswegen ist die Frage, die wir heute an unsere Community stellen, über Spotify zur Umfrage oder zur Abstimmung natürlich naheliegend, dass wir an dem Tag seiner Wahl fragen, und Sie können gerne abstimmen, wie beim letzten Mal: Wird Gordon Schnieder ein guter Ministerpräsident für Rheinland-Pfalz werden? Ja oder nein? Ich bin auf das Ergebnis gespannt und werde es natürlich in der nächsten Folge wieder mit einfließen lassen. Und Herr Korte,
stimmen wir auch irgendwann mal über Chefredakteure ab?
Was ist denn die Frage dann?
Ja, Sie sind ja nicht abwählbar, ne?
Naja, das müssten Sie jetzt, wenn Sie das unseren Geschäftsführer fragen würde, der abwählbar eventuell anders definieren. Aber okay. Was das Ende angeht, würde er sagen, in gewisser Weise schon.
Gut, dann muss ich mir eine gute Fragestellung überlegen, die passt.
Dann machen wir doch den Deal da draus. Sie überlegen sich eine gute Fragestellung und bei der nächsten Umfrage über Spotify stellen wir eine Umfrage zu irgendeinem Themenkomplex rund um mich als Chefredakteur ein. Und dann bin ich natürlich auch sehr gespannt über das Ergebnis.
Gut, ja.
Und Ihre Woche, nehme ich an, wird den Schwerpunkt in Wien haben und ganz speziell auf Shampoos, Mozartkugeln und Kaiserschmarrn.
Sehr viel Kultur auch, ja, aber nicht die ganze Woche, nur ein paar Tage, denn wir haben am Donnerstag bereits schon wieder eine Großveranstaltung in Worms, 100 Jahre Heilshof. Ein privates Museum, was aber mitten in der Stadt ist, was ich in meiner grenzenlosen Frechheit umfunktioniere als einen neuen Demokratieort, als auch einen Begegnungsort. Und dort habe ich wieder die Wormser Belegschaften versammelt am Donnerstagvormittag, um Demokratiebotschafter auszubilden über das Wirtschaftsbündnis Demokratie. Und danach kommen auch Schülerinnen und Schüler aus den Wormser Gymnasien, dass es nicht nur eine traditionelle Feier zum 100-Jährigen gibt, sondern eben auch ein Ort der Begegnung, des Interessensausgleichs, der Verhandlungskultur, sich das anzugucken in einem musealen Umfeld. Das wird, glaube ich, mal was ganz Neues.
Das klingt insofern spannend, Herr Korte, als dass, wenn wir zwei uns nochmal tief in die Augen gucken und uns nochmal zu einer gemeinsamen Demokratietour aufraffen, muss das ja eigentlich ein Ort sein, an dem wir vorbeischauen.
Auf jeden Fall. Das ist immer ein guter Ort und weiß nicht, ob Sie das schaffen, den dann anzusteuern, aber ich bin da mal optimistisch.
Ich habe ja mit Ihnen auf dem Rücksitz einen guten Navigator.
Ja.
Am Rudern sitzt der Schlagmann auch immer hinten, Herr Korte.
Ja, okay. Ein gutes Bild.
Dann wünsche ich Ihnen, Herr Korte, eine schöne Restwoche in Österreich und einen erfolgreichen Donnerstag. Vielen Dank nochmal, dass Sie Ihren Urlaub quasi halbstündig unterbrochen haben für unseren schönen Podcast.
Gerne.
Nehmen Sie gerne unsere Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer an der Umfrage teil. Ich wünsche allen noch eine schöne Woche. Ihnen, Herr Korte, auch. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
Ciao. Servus.
Das war Korte und Rink, ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Dennis Rink und Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns gerne eine Mail an audio@vrm.de.